Wir sind in Hesekiel, Kapitel 21 heute. Ich habe mir vorgenommen, für heute ziemlich schnell weiterzukommen, durchzulesen. Also ganz viel von diesen nächsten Kapiteln ist eigentlich Wiederholung von dem, was wir schon gesehen haben. Und ich würde einfach sagen, wir lesen drauf los. Und wer irgendeinen Kommentar am Herzen hat, wirft es ein. Das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, richte dein Gesicht nach Süden und rede zum Mittag hin und weissage gegen den Wald des Gefildes im Südland und sage zum Wald des Südlandes: Höre das Wort des Herrn. So spricht der Herr: Herr, siehe, ich will in dir ein Feuer anzünden, das wird jeden grünen Baum und jeden dürren Baum in dir verzehren. Die lodernde Flamme wird nicht verlöschen, und vom Süden bis zum Norden werden alle Gesichter durch sie versenkt. Und alles Fleisch soll sehen, dass ich, der Herr, es angezündet habe. Es wird nicht erlöschen. Also das Bild von einem Waldbrand. Offensichtlich war im Süden Negev oder Negeb, würden wir heute sagen, also Südland von Judäa, war das damals bewaldet. Heute ist es Wüste. Vielleicht liegt es daran, dass diese Armeen der Babylonier, vielleicht auch der Römer später, die Wälder abgeholzt haben, um Belagerungsinstrumente zu bauen und Wälle, Barrikaden zu bauen. Aber er sagt ja, das Feuer wird jeden grünen Baum und jeden dürren Baum verzehren, die Jungen und die Alten. Und alles Fleisch soll sehen, dass ich, der Herr, es angezündet habe. Also es ist Gottes wirkendes Gerichtsfeuer, ist auf dem Bild für Gericht.
Was wird es ja gegen Juda? Juda ist, also Judäa ist wirklich das nördliche Israel-Königreich, wurde ja schon weggeführt, da war das Gericht ja erst vollstreckt schon. Und da dann 150 Jahre später, circa, genau.
Ja, 722 der Norden, 886 beziehungsweise 887 der
Süden. Wahrscheinlich war es dann auch später, weil die Könige von Juda, da waren ja 8 an der Zahl, das waren ja gute Könige, und dann ging es etwas später los mit dem. Die Könige von Israel waren ja durchweg böse, in ihrer ganzen Art und Weise. Auch der Jehu war ja eigentlich so, ja, hat ja auch so gegen diese Baalspriester da, oder das mit dem Haus Ahab hat er ja ausgelöscht oder so. Aber er selber hat auch nicht ganz dann die Höhen entfernt. Also er war noch nicht so richtig damit dabei. Könige von Juda waren ja auch nicht gerade so, wie Gott es von ihnen erwartet hätte. Darum das Gericht.
Vers 5. Und ich sprach: Ach Herr, Herr, sie sagen von mir, redet er nicht in Gleichnissen? Oh, jetzt redet er in Gleichnissen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, richte dein Gesicht gegen Jerusalem und rede gegen die Heiligtümer und weissage gegen das Land Israel. Also jetzt sagt er direkt, worum es geht, was Sache ist, also wieder diese Gerichtsankündigung. Sprich zu dem Land Israel, so spricht der Herr: Siehe, ich will an dich und werde mein Schwert aus seiner Scheide ziehen. Das ist der Scheide des Nebukadnezar. Also betont es immer wieder, es ist Gottes Gerichtshandeln. Er benutzt diese Babylonier nur als seine Werkzeuge, aber es geht von ihm aus. Und ich werde aus dir den Gerechten und den Ungerechten ausrotten. Ist kein Widerspruch zum Kapitel 18. Meint hier einfach, oft leiden die Unschuldigen mit den Schuldigen mit. Und gerade wenn wir an Krieg denken, ist der Kollateralschaden ja oft sehr hoch. Alle leiden unter dem Krieg, die Gerechten und die Ungerechten. Aber es ist jetzt kein endgültiges Gericht, sondern das zeitliche Gericht, die Züchtigung. wo leider die Unschuldigen auch mitleiden mit den Rebellen. Wir sündigen nie allein, daran kann uns das erinnern. Ne? Immer andere müssen dann mitleiden an der Konsequenz unserer Sünde. Weil ich aus dir den Gerechten und den Ungerechten ausrotten will, darum soll mein Schwert aus seiner Scheide fahren gegen alles Fleisch vom Süden bis zum Norden. Und alles Fleisch wird erkennen, dass ich, der Herr, mein Schwert aus seiner Scheide gezogen habe. Es soll nicht wieder dahin zurückkehren. Also lässt sich nicht abhalten. Das ist beschlossene Sache. Und du, Menschensohn, stöhne. Mit brechenden Hüften und mit bitterem Schmerz sollst du vor ihren Augen stöhnen. Also wieder so ein Zeichen. Und es soll geschehen, wenn sie zu dir sagen, weswegen stöhnst du, dann sollst du sagen, wegen der kommenden Nachricht. Und jedes Herz wird zerschmelzen und alle Hände werden erschlaffen und jeder Geist wird verzagen und alle Knie werden von Wasser triefen, also die werden sich in die Hosen machen. Siehe, es kommt und geschieht, spricht der Herr, Herr. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn, weissage. Und du sollst sagen, so spricht der Herr. Sage, ein Schwert geschärft und auch geschliffen, damit es ein Schlachten anrichtet, ist es geschärft, damit es blitzt, ist es geschliffen. Oder sollen wir uns freuen und sagen, das Zepter meines Sohnes verwirft alles Holz und man hat es zum Schleifen gegeben, um es mit der Faust zu packen. Geschärft ist es das Schwert, es ist geschliffen, damit man es in die Hand eines Mörders gebe. Schreie um Hilfe und heule, Menschensohn. Also das hat er wohl vor den Augen der Israeliten getan, da in der Verbannung. Denn es richtet sich gegen mein Volk, es richtet sich gegen alle Fürsten Israels. Sie sind dem Schwert verfallen samt meinem Volk. Darum schlagt ihr auf die Hüften, denn die Probe ist gemacht. Und warum sollte es, wenn du sogar das Zepter verwirfst, nicht geschehen, spricht der Herr, Herr. Also Könige hat er verworfen, die Herrscher. Und du, Menschensohn, weissage und schlag die Hände zusammen. Da verdoppelt sich das Schwert, ja verdreifert sich. Ein Schwert der Schlagenden ist es, ein gewaltiges Schwert der Schlagenden, das tief in sie eindringt. Also doppelt ist Nebukadnezar schon gegen Jerusalem gekommen. Joachim und Joachim, die haben sich ergeben und jetzt hat Zedekia wieder rebelliert gegen ihn und jetzt wird er ein endgültiges Mal gegen sie kommen, ein drittes Mal und es wird viel schlimmer sein als die Male davor.
So circa 590 vor Christus dann geschehen, also diese Prophetie, also so kurz vor der Wegführung, dann vor der letzten. Weil er war ja.
Also ein paar Jahre, fünf Jahre vorher.
543 ist er berufen und dann 568, also in den 7 Jahren dazwischen, hat er dann das vorausgesagt.
Damit das Herz verzage und viele zum Stürzen gebracht werden, bringe ich an all ihre Tore das Schlachten des Schwertes. Wehe, zum Blitzen ist es gemacht, zum Schlachten geschärft. Erweise deine Schärfe und wende dich nach rechts, wende dich nach links, wohin deine Scheide gerade gerichtet ist. Und auch ich will meine Hände zusammenschlagen und meinen Grimm stillen. Ich, der Herr, habe geredet. Also, sie hat immer wieder gesagt, es ist sein Schwert. Er handelt hier im Gericht. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Und du, Menschensohn, mach dir 2 Wege, auf denen das Schwert des Königs von Babel kommt. Von einem Land sollen sie beide ausgehen. Und setze einen Wegweiser an den Anfang des Weges zur Stadt, setze ihn. Du sollst einen Weg machen, damit das Schwert komme nach Rabba, der Söhne Ammon. Rabba ist das heutige Amman, Hauptstadt der Ammoniter, Jordanien heute. Und nach Juda, das nur noch in Jerusalem befestigt ist. Also, die Babylonier werden gegen beide Städte kommen und soll jetzt diese zwei Wege aufzeichnen, was immer. Und jetzt wird der Herr befragt, beziehungsweise diese Heiden befragen ihre Götzen, welche Stadt sie zuerst zerstören sollen. Denn der König von Babel bleibt am Kreuzweg stehen, am Anfang der beiden Wege, um das Losorakel zu befragen. Er schüttelte die Pfeile, wir würden heute sagen losziehen, wo sie vielleicht die zwei Namen von den Städten auf Pfeile geschrieben haben, durchgeschüttelt haben, und welcher gezogen wurde, der kam zuerst dran, befragt die Teraphim, diese Götzen, beschaut die Leber, diese heidnischen Praktiken. Aber Gott stand über all dem, er hat sogar seine Souveränität ausgeübt durch dieses Götzenbefragen.
Genau, hat erst gegen Jerusalem das Losorakel, aber das ist ja nicht zufällig passiert, dann war ja schon
von Gott beschlossen.
Genau.
In seiner Rechten ist das Losorakel Jerusalem, dass er Sturmböcke aufstelle, den Mund öffne mit Geschrei, die Stimme erhebe mit Kriegsgeschrei, Sturmböcke gegen die Tore aufstelle, Belagerungswelle aufschütte und Belagerungstürme baue. In ihren Augen aber ist es ihnen wie ein falsches Orakel. Sie haben ja die heiligsten Eide. Er aber bringt ihre Schuld in Erinnerung, damit sie gefasst werden. Also sie haben nicht geglaubt, dass es passieren könnte, dass Gott sein Volk richten würde. Die heilige Stadt, wir haben doch die heiligen Eide, hatten auch die ganzen falschen Propheten dort natürlich, die gesagt haben, es wird nicht passieren. Aber er bringt ihre Schuld in Erinnerung. Das war natürlich der Anlass für Gottes Gericht. Darum, so spricht der Herr, weil ihr eure Schuld in Erinnerung bringt, indem eure Verbrechen offenbar werden, sodass eure Sünden in allen euren Taten gesehen werden, weil ihr angezeigt worden seid, werdet ihr mit harter Hand gefasst werden. Und du, erschlagener Gottloser, Fürst Israels, dessen Tag gekommen ist zur Zeit der endgültigen Strafe, so spricht der Herr, Herr, weg mit dem Kopfbund, mit dem Priester und fort mit der Krone, fort mit dem König. Nichts bleibt, wie es ist. Das Niedrige soll erhöht und das Hohe erniedrigt werden. Zu Trümmern, Trümmern, Trümmern mache ich es. Auch das bleibt nicht, bis der kommt, dem das Reich gehört, dem gebe ich es. Also die Leiterschaft wurde verworfen. Natürlich werden hier immer wieder daran erinnert, wie wichtig es ist, gottesfürchtige Leiter zu sein. Wenn die Leiter von Gott abweichen, dann geht es auch dem Volk nicht gut. Und er verwirft hier die Leiterschaft, bis der kommt, dem das Recht gehört, spricht er von dem Messias Jesus natürlich, bis er sein Reich aufrichtet, bis das der Schilo kommt, hat Jakob oder Israel seinem Sohn Juda prophezeit, dem, der das Zepter bekommt. Und jetzt in den nächsten Abschnitt Gerichtsworte über Ammon. Also das Los ist gefallen, der Herr hat gewählt, Jerusalem zuerst zu richten, aber auch die Ammoniter sind nicht davon gekommen. Das waren Feinde Israels, die haben sich gefreut, dass Jerusalem gerichtet wurde, haben vielleicht mit Häme da drüber gelacht, aber so etwa 5 Jahre später haben die Babylonier auch die Ammoniter und Rabba erobert. Und du, Menschensohn, weissage und sprich, so spricht der Herr, Herr, über die Söhne Ammon und über ihr Höhnen. Und sprich, Schwert, Schwert, zum Schlachten gezückt, zum Fressen geschliffen, damit es als Blitz dreinfahre um dich, während man dir Nichtiges schaut, während man dir Lüge weissagt, an die Hälse der tödlich Verwundeten, Gottlosen zu legen, deren Tag gekommen ist, zur Zeit der endgültigen Strafe, der Tag des Gerichts. Also auch die hatten ihre falschen Propheten offensichtlich, die ihnen Frieden prophezeit hat, aber Gott hat gesagt, kein Friede den Gottlosen, und das gilt natürlich für uns auch noch. Gottes Gericht kommt, und eines Tages wird jedes Knie sich beugen, jede Zunge bekennen, dass Jesus der Herr ist, und dann wird er unser Richter sein.
Das ganze Evangelium, ja.
Und ich werde meinen Zorn über dich ausgießen, das Feuer meines Grimms gegen dich anfachen, und ich werde dich in die Hand roher Männer geben, die Verderben schmieden. Ja, die waren ganz schön brutal. Die Assyrer waren noch schlimmer, aber auch die Babylonier.
Grausame Menschen steht bei mir. Ich gebe dich in Gewalt, grausame Menschen.
Krieg wurde damals sehr brutal geführt, wie heute eigentlich auch. Es ist nur ein bisschen auf die Entfernung mehr. Na, heute schmeißt man Bomben runter oder schießt Dinge weg. Es ist nicht mehr ganz so direkt wie damals, wo man mit Schwertern aufeinander eingehackt hat, und wie es hier wirklich steht, ein Schlachten, ne? Ein Verstümmeln und Schlachten, also furchtbar. Und du wirst dem Feuer zum Fraß gegeben werden, dein Blut wird mitten im Land sein, an dich wird nicht mehr gedacht werden, denn ich, der Herr, habe geredet. Jetzt spricht er wieder gegen Jerusalem und nennt sie die Blutstadt. Warum Blutstadt? Weil sie viel Blut vergossen haben, Leute ermordet haben. Und wahrscheinlich auch, weil die Babylonier ein Blutbad angerichtet haben unter ihnen. Aber hier Kapitel 22, da gibt ihnen wieder den Grund für das Gericht, eine Anklage gegen diese verschiedenen Verbrechen, die sie begangen haben. Alles nichts Neues in Ezekiel. Und das Wort des Herrn geschah so zu mir: Und du, Menschensohn, willst du richten die Stadt der Blutschuld? So lasse sie alle ihre Gräuel erkennen und sage: So spricht der Herr, Herr, du Stadt, die in ihrer Mitte Blut vergießt, damit ihre Gerichtszeit komme und die sich Götzen macht, so dass sie sich unrein mache. Durch dein Blut, das du vergossen hast, bist du schuldig geworden. Und durch deine Götzen, die du gemacht hast, hast du dich unrein gemacht und hast deine Gerichtstage herbeigeführt und bist zu deinen Jahren gekommen. Also Gottlosigkeit ist ja immer die Folge von Gottlosigkeit. Sie hatten falsche Götzen, hatten den Herrn verworfen und seine guten Gebote. Und deswegen haben sie auch gottlos gelebt und haben unschuldiges Blut vergossen. Wir können dann Ahab denken, der den Weinberg haben wollte, und weil ihm der Nachbar den nicht freiwillig geben wollte, hat er ihn halt verleumdet, falsch angeklagt und hinrichten lassen. Solche Dinge sind wohl auch hier in Jerusalem passiert. Wir werden immer so, wie unsere Götzen sind. Wenn wir unseren heiligen, liebevollen Gott haben, dann werden wir ihm ähnlich werden. Heilig, liebevolle Menschen. Wenn wir Götzen dienen, dem kalten Geld oder dem Mammon, was immer es ist, dann werden wir auch kalt und selbstsüchtig und hart werden anderen gegenüber. Und das ist auch hier passiert.
Oder auch noch so eine götzendienerische Frau, der Ahab, die Isabel.
Die hat es für ihn erledigt, gell?
Königstochter von Sidon. Das ist wieder schlecht. Aber wieder, ist schon von Anfang an, wenn das zusammenkommt, dann kann nichts Gutes entstehen. Weil dass sich die Isabel bekehrt, ist sehr unwahrscheinlich. Eher hat sie einen schlechten Einfluss auf ihn gehabt. Das ist ja auch wieder für heutzutage, dass man da auch darauf acht hat, dass wer sich bindet oder wer sich
mit man heiratet,
das dann in den Herrn macht, wenn man denn schon gläubig ist in dem Moment. Ja, sonst
ist das einzige Gebot vom Herrn. Ausgehen. Einzige Vorschrift eigentlich für die Partnerwahl: im Herrn soll es geschehen. Ja. Wobei die Frage ist, wie gläubig, der Ahab selber wirklich war.
Ja,
auch kein guter Kerl. Aber die Isabel war sicher eine der bösesten Frauen, die wir in der Bibel sehen. Mit der Athalia vielleicht gemeinsam. Vers 4 weiter. Darum habe ich dich zum Hohn für die Nationen gemacht, zum Gespött für alle Länder. Die dir nahe und die von dir entfernt wohnen, verspotten dich, deren Ruf befleckt, deren Bestürzung gewaltig ist. Siehe, die Fürsten Israels waren in dir, jeder pochte auf seine Macht, um Blut zu vergießen. Also eiskalte Machtpolitik, der sich's leisten konnte, konnte die anderen unterdrücken. Also hier sehen wir schon, wenn die Moral fehlt, dann ist nun mal die Recht des Stärkeren, das Faustrecht, das Recht des Stärkeren, ist heute nicht anders. Sehen wir auch, wenn Menschen, wenn Nationen dieser moralische Konsens verloren geht, was richtig ist, was falsch ist, dann bleibt am Ende nur mehr Machtpolitik und dann setzt halt der gerade die Macht hat, das, was er will, durch und zwingt es allen anderen auf und naja.
Moment auch lesen.
Keine schöne Sache.
Moment, also gestern von 2. Timotheus 3, am Ende der Zeit oder am Ende der Tage werden die Menschen prahlerisch sein, viel von sich halten, zuchtlos, wild, dem guten Feind, das ist ja alles, wiederholt sich ja immer wieder. Und dann auch den Eltern ungehorsam oder verachtend. Liebe, kalten, ja.
Das Problem ist, wenn wir Gott ablehnen, dann haben wir keinen Gesetzgeber mehr, kein Gesetz, dann wird jeder sich selbst Gesetz. Und das sieht man in Gesellschaften. Na, früher, selbst wenn, sag mal, nicht unbedingt alle Leute gläubig waren, aber es gab so einen Konsens aus dem christlichen Erbe, was wir haben in Europa, was ist richtig, was ist falsch, und das wird jetzt natürlich gerade in diesem letzten Jahrhundert aufgeweicht und es bleibt dann nur mehr die Macht Politik und jeder setzt halt das durch, was er gerade will. Also ein Professor von mir, das war sogar der Chef von der Soziologieabteilung, der war so absolut zynisch. Ne? Der hat gesagt, okay, die Menschen haben sich irgendwann mal zusammengesetzt, sie sehen ja das rein irdisch, das Ganze, Gott spielt da keine Rolle. Ja, irgendwann haben die Menschen sich zusammengetan und du willst nicht umgebracht werden und ich will nicht umgebracht werden. Also naja, haben sich die Menschen halt irgendwann mal ausgemacht, die Gesellschaft, du sollst nicht töten. Aber der war so ein bisschen überheblich, hat gesagt, aber wir Soziologen, wir wissen ja, also im Prinzip ist es egal, ja. Solange du nicht erwischt wirst, ist ja nur eine menschliche, so dieses Denken. Und dann ist halt wirklich alles nur mehr Machtpolitik. Und wenn du dir das anschaust, wie die Fristenlösung zum Beispiel eingeführt wurde, das war die Minderheit, die gerade die Macht hatte, die Möglichkeit hatte, das durchzusetzen. Weite Mehrheit der Bevölkerung war dagegen. Also ich habe in Österreich meine Diplomarbeit drüber geschrieben, zumindest in Österreich waren es weite Teile der Bevölkerung, die eigentlich nicht dafür waren, aber die sozialistische Regierung hat das damals durchgedrückt. Die waren damals, hatten die absolute Mehrheit und haben das gegen alle anderen durchgedrückt. Gottloses Gesetz. Leben verachtet, hier. Klar. Blut statt. Unschuldiges Blut vergossen. Und das ist die Schuld, die auf sie zurückkommt. Gott sieht es, Gott weiß es. Und er liebt die Unschuldigen, er liebt die Schwachen. Gerade die, die sich nicht selbst wehren können. Vater und Mutter verachtet man in dir. Ist auch so ein Zeichen. Spricht auch sehr aktuell, ne? Über heute. Das ist was, was immer mehr verloren geht, dieser Respekt. Du sollst Vater und Mutter ehren. Oft liegt es halt auch daran, dass sie sich nicht so verhalten, dass man viel Respekt haben kann. Das ist natürlich auch eine Rolle. Dem Fremden tut man Gewalt an. In deiner Mitte ist auch sehr aktuell. Wir haben gerade viele Fremde bei uns im Land. Ausländerfeindlichkeit, würde man sagen heute. Waise und Witwe unterdrückt man in dir. Gott hat immer ein Herz für die Wehrlosen gehabt. Meine heiligen Dinge verachtest du und meine Sabbate entweihst du. Das ist natürlich die Wurzel, dass sie Gott abgelehnt haben. Und das war eine gute Parallelstelle, gell? In den letzten Tagen. Das Heilige wird verachtet. Heute ist es ja cool, gegen Gottes Wort zu handeln. Wenn du sagst, ich bin Christ, ich will bis zur Ehe warten, sag mal, oder ich will ehrlich meine 8 Stunden arbeiten. Wenn du versuchst, ein heiliges Leben zu leben, dann wirst du eher ausgelacht und die Leute machen sich lustig über dich. Was ist denn das für ein Depp?
Das ist unsere Art der Verfolgung, die wir haben, noch mit körperlicher Gewalt und so, aber ja, da geht es mehr verbal ab. Im Gegensatz zu, wir sind ja immer das auch in den Ländern heute, was in Asien, im Iran, da auch einer, Christus oder eingesperrt. Das ist ja noch das geringere Übel. Viele waren ja getötet. Wenn dich da outest als Christ, dann hast du was Schweres los.
Meine heiligen Dinge verachtest du. Ja. Ihr könnt an die Ehe auch denken, die Gott heilig ist. Wird heute auch nicht mehr geachtet. Und meine Sabbate. Ja, das werden wir in den nächsten Versen auch gleich sehen.
Ja, ich habe es schon gelesen.
Und meine Sabbate entweihst du. Also, das war ja Zeichen für Gottes Bund mit seinem Volk.
Schlimme Schandtaten werden bei euch verübt.
Verleumder sind in dir, um Blut zu vergießen. Und auf den Bergen isst man, in dir Schandtaten verübt man. In deiner Mitte, also da spricht hier von Götzenanbetung, denen sie da geopfert haben und meistens auch mit Orgien, die gefeiert haben, die angebetet haben, mit Tempelprostituierten und so weiter und so fort. Die Blöße des Vaters deckt man auf in dir, also Unzucht, Inzucht sogar, die in ihrer Absonderung Unreine missbraucht man, in dir, also Frauen werden vergewaltigt sogar zur Zeit ihrer Tage. Der eine verübt Gräuel mit der Frau seines Nächsten, die Ehe wird nimmer geachtet. Alles sehr aktuell. Der andere macht seine Schwiegertochter durch Schandtat unrein. Und ein anderer missbraucht in dir seine Schwester, die Tochter seines Vaters, seine Stiefschwester zumindest.
Alles schon gehabt, die Blöße des Vaters, der Ham, die Noah, dann die Schwiegertochter, Judah und Tamar, und dann der Amnon, auch der Sohn vom Salomo, wo ja seine Schwester, die Tamar, und dann, ja, das ist alles schon passiert.
Kann man in der Geschichte auch der Vergangenheit beobachten, jetzt, ja. Fall Roms, immer wenn eine Kultur keine Scham mehr hat. Diese Zügellosigkeit, wie du gesagt hast, das ist nur mehr nach Lustprinzip. Und mein Sexualtrieb ist ein starker Trieb und da zeigt sich das dann auch.
Wenn jetzt
auch.
Dran ist, dann ist es jetzt dran, egal wo man gerade ist, so ist es.
Also ein Mangel an Selbstbeherrschung. Und das sehen wir in unserer Kultur auch ganz stark. Also wenn der danach ist, dann egal mit wem, Vater, Mutter, Kind, eigene Geschlecht, Tier, egal, es gibt keine Beherrschung mehr. Sehen wir gerade ganz stark mit dieser MeToo-Kampagne da, wie viele Frauen belästigt wurden und wie viele Mächtigen da auch in Skandale verwickelt sind.
Mit dem Weinstein da, oder?
Genau.
Oder mit dem,
gerade ganz viele Politiker in Amerika, die da auch auffliegen.
Ja,
aber das ist
natürlich jetzt auch ein bisschen wahrscheinlich, ja, aber da wird ja was dran sein. Ist ja mit Bus aus der Luft gegriffen, dass dich da jetzt viele dranhängen, aber naja.
Aber das ist symptomatisch für eine Kultur, die den Bach runtergeht, gerade wenn keine Selbstbeherrschung mehr da ist, ja, wie im alten Rom.
Da ist ein bisschen vielleicht auch die Erziehung schuld. Wenn man alles gleich sofort, jedes Bedürfnis sofort decken muss, weil man nicht wie bei uns sagen kann, du musst warten bis Mittagessen, du bist mit Zunge hast. Die kriegen vorher noch was, die kriegen immer irgendwas. Ich war schon auf dem Spielplatz und habe erlebt, wie die Kinder im Sand sitzen und spielen und neben mir sind die Mütter mit ihrer Büchse und ich muss schon einen Apfel essen und das und will ich das und dann essen sie mit der Hand, tun sie essen mit einer Hand und sie Sand schaufeln. Also,
das
muss ja wohl nicht sein, oder?
Dann geht es weiter und dann sind sie dann mal in dem Erwachsenenalter und dann wollen sie es auch sofort.
Ah ja, alles immer sofort.
Was
ja,
dann halt gerade
da läuft man rum mit dem Essen in der Hand. Oder?
Ja, diese ständige Lustbefriedigung, ne, was mich gerade juckt. Das mache ich halt.
Genau, das mache ich halt.
Ja.
Und das meine ich, das ist auch der Lauf der Welt, das ist auch die Erziehung ein bisschen. Ja. Früher, da hast du halt dreimal am Tag was zum Essen gekriegt und da gab es zwischendurch nicht. Da hat es gesagt, da hat es geheißen, du musst warten, bis es Essen gibt.
Das ist ja auch eine Frucht des Geistes, die Selbstbeherrschung oder Enthaltsamkeit.
Ja.
Das,
aber
das
ist so
das schwierig, haben sie ja
das ist dann halt schwierig.
Frucht
das
des Geistes.
Ja.
Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung.
Das ist ja auch unter anderem Enthaltsamkeit. Ja. Also wird es ziemlich zum Schluss genannt, aber gehört ja auch dazu.
Wenn der Geist Gottes dich beherrscht, dann kannst du deine Triebe beherrschen.
Ja, wenn das ist ja das.
Du nicht beherrscht bist vom Geist Gottes, dann wirst du von deinen Trieben oder deinen Lüsten beherrscht. Dann bist du ein Sklave, getrieben von dem, was dich halt gerade juckt. Ne?
Das Fleisch ist nicht erfüllen, ja, wenn man vom Geist Gottes geleitet.
Diese Kraft Nein zu sagen zu Versuchung.
Das ist dann wieder Gnade, ja. Die Gnade, dass man das nicht aus eigener Kraft, sondern.
Bestechungsgeschenke nimmt man in dir. Österreich hat gerade einer der größten Korruptionsskandale, größten Prozesse begonnen, diese letzte Woche. Ich weiß nur, ob man das hier mitkriegt.
Aber das hat ja mit dem nichts zu tun, mit dem Kurz da und.
Nee,
das war ein junger Spund noch der.
Zwei Kurz. Vorgängerregierungen.
Ja.
Zins und Aufschlag nimmst du und übervorteilst deinen Nächsten mit Gewalt, also Materialismus, Gier. Mich aber vergisst du, spricht der Herr. Ja, das ist natürlich die Wurzel von dem Ganzen. Sie haben Gott vergessen. Und weil sie gottlos sind, sind sie auch gottlos. Und siehe, ich schlage in meine Hand wegen deines unrechten Gewinns, den du gemacht hast, und über deine Blutschuld, die in deiner Mitte ist. Wird dein Herz fest bleiben oder werden deine Hände stark sein in den Tagen, da ich mit dir handeln werde? Ich, der Herr, habe geredet und werde handeln. Und ich werde dich versprengen unter die Nationen und dich zerstreuen in die Länder und deine Unreinheit ganz aus dir wegschaffen. Und du wirst durch dich selbst entweiht werden vor den Augen der Nationen und du wirst erkennen, dass ich der Herr bin. Also du bringst diese Konsequenzen selber über dich. Konsequenz der Sünde, Gottes Züchtigung darüber. Und Gott hat sein Land gereinigt im Prinzip. Unreinheit weg. Geschafft. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, das Haus Israel ist für mich zu Schlacken geworden, also zu dem Unreinen im Metall, zu Unreinheit geworden. Sie alle sind Kupfer und Zinn und Eisen und Blei im Schmelzofen. Silberschlacken sind sie geworden. Das Bild hat er auch schon mal gebraucht von dem Kochtopf. Und der Schlacke. Darum, so spricht der Herr, Herr, weil ihr alle zu Schlacken geworden seid, siehe, darum werde ich euch in Jerusalem zusammentun. wie man Silber und Kupfer und Eisen und Blei und Zinn in einem Schmelzofen zusammentut, um Feuer darunter anzublasen, um es zu schmelzen, so werde ich euch in meinem Zorn und in meinem Grimm zusammentun und euch hineinlegen und schmelzen. Also es ist das Bild von Jerusalem als einem großen Schmelztopf. Nach Jerusalem sind natürlich die Leute geflohen in die befestigte Stadt, weil sie sich da Sicherheit erhofft haben, aber es wurde sozusagen der Schmelztopf von Gottes Gericht. Und ich werde euch sammeln und das Feuer meines Grimms gegen euch anblasen, dass ihr darin geschmolzen werdet. Wie Silber im Ofen geschmolzen wird, so werdet ihr mitten in dem geschmolzen werden. Und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, meinen Grimm über euch ausgegossen habe. Und
das ist ja das Schmelzen zum Gericht. Es gibt ja auch das andere Schmelzen zur Reinigung, zur Heiligung. Das ist ja auch da, was in den Malachi dann, glaube ich, steht, in Malachi 3, dass er die Söhne Levis reinigen wird und schmelzen wird, wie läutern wird, wie Gold und Silber, damit sie wieder Opfer bringen, wie in den Tagen der Vorzeit. Also das ist ja Schmelzen immer Sauerteig, positiven Sinn oder im negativen Sinn, das ist ja auch so, genau, beides.
Gericht und Reinigung, beides, hatte ja seinem Volk auch gesagt, dass er sie reinigen wird, hat man ja auch schon gelesen, durch diese Verbannung und durch dieses Gericht. Und oft ist es das Leid unter unserer eigenen Schuld, unserer eigenen Sünde, jede Sünde hat eine negative Konsequenz in sich. Wir ernten das, was wir sehen, und oft ist Leid ja auch was einen reinigenden Effekt hat in unserem Leben. Petrus schreibt zumindest drüber über das Leid der Verfolgung, wo er sagt, wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Das hat einen reinigenden Effekt. Oder kann zumindest einen reinigenden Effekt haben, aber Christen, die jetzt verfolgt werden, die machen sich jetzt meistens nicht so viele Gedanken, mit wem sie jetzt gerade sündigen könnten und wem sie jetzt noch betrügen könnten und so weiter, die haben ganz andere Sorgen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, sprich zu ihnen, du bist ein Land, das nicht benetzt, nicht beregnet ist am Tag des Zorns. Und ein Mangel an Regen war ja auch ein Gerichtszeichen. Dessen Obere in seiner Mitte sind wie ein brüllender Löwe, der Beute reißt. Seelen fressen sie, Reichtum und Kostbarkeiten nehmen sie, seine Witwen lassen sie zahlreich werden in seiner Mitte. Der Prophet Jeremia hat zu ihnen gesagt: Ergebt euch, geht raus zu den Chaldeern, nehmt diese Züchtigung an von mir, dann kommt er mit dem Leben davon. Aber die Könige haben sich ja geweigert und deswegen mussten viele Männer in den Krieg ziehen und sind gefallen. Es gab viele Witwen. Aber so dieses Bild von den Leidern als Löwen, die ihre eigenen Bevölkerung eigentlich hier auffressen, die ihrem Volk schaden. Sie entweihen meine heiligen Dinge, Seelen fressen sie, also sind nicht bekümmert um Menschen, Reichtum und Kostbarkeiten nehmen sie sich, nehmen sie aus. Ist auch ganz schlimm, wenn man das im Reich Gottes sieht, diese Wohlstandsevangeliumsprediger, die im absoluten Luxus leben, sich selbst bereichern auf Kosten vielleicht noch vom Armen, die teilweise nach Afrika gehen und dort predigen: Wenn du mir dein Geld gibst, dann wird Gott dich segnen, und dann daheim in Amerika ihre Riesenanwesen mit Golfplätzen und Teichen und sonst was bauen. Pastor Chuck hat uns immer gelehrt, ein Pastor soll nie über dem Level seiner Gemeinde leben, und er hat es vorgelebt, obwohl er war, anfangs war er selber sehr arm, aber dann hat er ziemlich viel Geld geerbt und war eigentlich ein reicher Mann, aber er hat seinen Lebensstil nicht geändert, hat immer im selben Haus gewohnt, auch in demselben kleinen Haus, dasselbe Mittelklasse-Auto gefahren, hat viel von dem Geld persönlich in die Mission gegeben, Missionare unterstützt damit. Aber das ist eine gute Sache, ein weiser Rat von einem weisen Leiter. Zwischen heilig und nicht heilig unterscheiden sie nicht. Also hier haben wir wieder dieses Wischiwaschi, ne? Alles ist richtig, nichts ist falsch. Jeder gerade so, wie er denkt. Und den Unterschied zwischen unrein und rein lassen sie nicht erkennen. Das wäre eigentlich der Job von den Priestern gewesen, zwischen heilig und unheilig zu unterscheiden, zwischen rein und unrein. Und vor meinen Sabbaten verhüllen sie ihre Augen. Wurde auch nicht geachtet, der Sabbat. Wir würden heute sagen, Workaholics, kein Ruhetag, keine Ruhe in Jesus.
Autoquatschen am Sonntag.
Da muss jeder sich selber fragen.
So werde ich in ihrer Mitte entweiht.
Klar, man kann nicht immer mit den Fingern zeigen, man muss sich selber fragen. Wo ist es natürlich, was ich mache?
Jetzt ändert sich das Bild von dem Löwen zu den Wölfen, aber dasselbe Bild. Seine Obersten sind in seiner Mitte wie Wölfe, die Beute reißen, um Blut zu vergießen, Seelen zugrunde zu richten, damit sie unrechten Gewinn erlangen. Und seine Propheten streichen ihnen Tünche darüber, indem sie Nichtiges schauen und ihnen Lügen wahrsagen und sprechen, so spricht der Herr, Herr, und doch hat der Herr nicht geredet. Also die ganzen falschen Propheten, die es schön reden und sagen, ist schon gut, Gottes Gericht wird nicht kommen, die Babylonier werden die Stadt nicht einnehmen können und so weiter und so fort. Also die, die eigentlich einen prophetischen Dienst haben sollten und Unrecht zurechtweisen sollten, haben es noch schön geredet. Ist ja nicht so schlimm, ist ja schon gut, das ist auch sehr aktuell, glaube ich. Und das Volk des Landes verübt Erpressung und begeht Raub und den Elenden und Armen unterdrücken sie und am Fremden handeln sie gegen jedes Recht. Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste, aber ich fand keinen. Also einer, der statt die Mauer sozusagen niederzureißen, wie die Leiter das getan haben, die schlechten und die falschen Propheten, die sozusagen diese Mauer Jerusalems zuzumauern. Aber ich fand keinen, keiner, der in den Riss tritt, keinen Fürbitter,
der da eintritt.
Das fordert uns natürlich heraus als Leiter, dass ein Dienst, ein wichtiger Dienst, den wir haben, ist, in die Fürbitte zu gehen. Für unsere Schäfchen, für unsere Gemeinde. Und Gott sei Dank, wir haben einen, der für uns in den Riss getreten ist, und das ist Jesus. Er ist uns ein wirklicher Schutz vor Gottes Gericht, eine sichere Mauer. Er hat die Strafe für unsere Schuld auf sich selbst genommen und er tritt für uns ein. Das ist, was er jetzt gerade macht. Er ist unser Anwalt, wenn der Feind uns anklagen will. Aber ich fand keinen. Prophetische Übertreibung, ich kann zumindest an einen denken, Jeremia, aber auf den haben sie ja nicht gehört. So gieße ich meinen Zorn über sie aus, im Feuer meines Grimms vernichte ich sie, ihren Weg bringe ich auf ihren Kopf, spricht der Herr, Herr, sie ernten, was sie gesät haben. Und jetzt haben wir wieder dieses Bild von der untreuen Ehefrau, die zur Hure wird, hat man im Kapitel 16, auch nicht ganz jugendfrei, dieses Kapitel.
Das wohl.
Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn, da gab es zwei Frauen, Töchter einer Mutter waren sie. Die hurten in Ägypten bereits, in ihrer Jugend hurten sie dort. Dort wurden ihre Brüste gedrückt und dort betastete man ihren jungfräulichen Busen. Also Huren, ein Bild für Götzendienst, Gottes, Gott untreu zu sein. Die Ältere hieß Ohola, das bedeutet so viel wie ihr eigenes Zelt, Bundeszelt in dem Sinn ihr eigenes Heiligtum und ihre Schwester Oholiba. Das bedeutet, mein Zelt ist ihr in ihr oder mein Heiligtum ist in ihr. Und sie wurden mein und gebaren Söhne und Töchter. Und was ihre Namen betrifft, Samaria ist Ohola, ihr eigenes Zelt, die hatten ihr eigenes Heiligtum aufgerichtet. Im Nordreich hatten zwei Götzenstätten. Und Jerusalem ist Oholiba, mein Zelt ist in ihr, mein Heiligtum, mein Tempel. Also er sagt uns hier genau, wovon dieses Bild handelt. Beide haben schon Götzendienst in Ägypten getrieben. Das kommt immer wieder so zum Vorschein. Sie haben ja die Götzen teilweise auch mitgenommen. Wir können an das goldene Kalb denken oder Stierbild. Ich könnte an Josua denken, der dem Volk gesagt hat, schafft die Götzen Ägyptens aus eurer Mitte weg. Dient dem Herrn allein. Das war eine Generation nachher noch.
Ist ja auch so, wenn wir jetzt gerade so lesen, das ist so ein Vorläufer von der, wie in der Offenbarung, dann die große wurde Babylon, wo wahrscheinlich so alle falschen Weltreligionen dann irgendwo mit drin sind. Also auch ja, was Johannes sieht, die ja auch mit der Welt irgendwo da sich verbindet, die ganze falsche Religion. Jetzt haben wir da auch ja eigentlich in kleineren Maße jetzt Israel und Juda.
Also sie waren schon untreu dem Herrn in Ägypten, ja. Und jetzt nimmt er sich zuerst Samaria, das Nordreich, vor. Und Ohola hurte von mir weg, und sie hatte Verlangen nach ihren Liebhabern, den kampftüchtigen Assyrern, gekleidet in violettem Purpur, den Statthaltern und Befehlshabern. Anmutige junge Männer waren sie, Reiter auf Pferden, reitend, und sie richtete ihre Hurerei auf sie. Also wir können uns vorstellen, das Nordreich Israel, ein kleines Königreich, ein schwaches Königreich, und die Assyrer waren die Weltmacht damals, dass sie die bewundert haben. Und wir wissen, dass der König Ahab ja sogar nach Assur gegangen ist und hat sich sogar eine Kopie von diesem Götzentempel anfertigen lassen in Jerusalem. Die haben die Macht der Assyrer bewundert, darum geht es hier, versucht ihre Kultur nachzuahmen, auch ihre Götzen mitgebracht, hat sich so eine Mischreligion gegründet. Die Auslese der Söhne Assur waren sie alle, und mit allen, nach denen sie Verlangen hatten, und mit all deren Götzen machten sie sich unrein. Auch ihre von Ägypten her gewohnten Hurereien ließen sie nicht, denn schon in ihrer Jugend hatten sie bei ihr gelegen und hatten ihren jungfräulichen Busen betastet und ihre Hurerei über sie ausgegossen. Darum habe ich sie in die Hand ihrer Liebhaber gegeben, in die Hand der Söhne Assur, nach denen sie Verlangen hatten. Also, ihr wollt sie haben, okay, nicht nur ihre Götzen, sondern werdet erobert von diesen Nationen. Die haben ihre Blöße aufgedeckt, ihre Söhne und ihre Töchter weggenommen. Also haben sie vergewaltigt, könnte man sagen. Söhne und Töchter weggenommen, die sind gefallen im Kampf. Und sie selbst haben sie mit dem Schwert erschlagen, sodass sie zum Gerede bei den Frauen wurden und haben Strafgerichte an ihr verübt. Und jetzt geht's an das Südreich. Und ihre Schwester Oholiba, Jerusalem, sah es. Die hätte eigentlich lernen können. Ohola war die ältere Samaria, weil sie zuerst gerichtet wurde. Jerusalem die jüngere, und eigentlich hätte sie lernen können, genauso wie wir lernen können von anderen. Wenn wir sehen, Leute sündigen und wir sehen die negativen Konsequenzen, eigentlich könnten wir oft von anderen lernen. Oh, das ist nicht heil, das ist nicht gut, aber leider Gottes lernen wir Menschen sehr schwer. Oft erst durch eigenes Leid, durch Erfahrung werden wir dann manchmal klug. Wäre viel besser, gleich auf Gott zu hören. und auch von anderen zu lernen, was wir nicht tun sollen. Und ihre Schwester Oholiba sah es und sie trieb es mit ihrem Verlangen verderblicher als sie und mit ihren Hurereien schlimmer als ihre Schwester mit ihren Hurereien, weil sie hatte mehr Licht, sie hätte es besser wissen sollen. Sie bekam Verlangen nach den Söhnen Assur, Statthaltern und Befehlshabern, Kämpfern, prächtig gekleidet, Reitern auf Pferden reitend. Anmutige junge Männer waren sie und ich sah, dass sie sich unrein gemacht hatte. Dieselbe Art hatten sie beide, war nicht besser als ihre Schwester. Aber sie trug ihre Hurerei noch weiter. Denn sie sah Männer in Zeichnungen an der Wand, Bilder von Chaldäern mit roter Farbe eingezeichnet, gegürtet mit einem Gurt an ihren Hüften, herabhängenden Turbanen auf ihren Köpfen. Sie alle vom Aussehen hervorragende Kämpfer, ein Abbild der Söhne Babels, deren Geburtsland Chaldea ist. Also sie sahen Bilder von diesen herrlichen Chaldäern, die das nächste Weltreich nach den Assyrern waren. Wenn wir es auf heute umlegen wollen, vielleicht haben sie sich irgendwo Modezeitschriften angesehen. Wow, wie toll die Models aussehen, so will ich auch sein. Und ich brauche auch diesen ganzen materiellen Kram oder von mir aus Pornos angeguckt und gesagt, oh, jetzt bin ich heiß geworden, das will ich auch. Diese Unzucht, diese Hurerei. Und als ihre Augen sie sahen, bekamen sie Verlangen nach ihnen. Der Herr sagt uns, treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Aber sie sahen mit den Augen, die Lust der Augen, sagt uns Johannes. Und da bekamen sie Verlangen nach ihnen, die Lust des Fleisches. Und sie sandten Boten zu ihnen nach Chaldea. Da kamen die Söhne Babels zu ihr zum Liebeslager und machten sie durch ihre Hurerei unrein. Also haben ihre Götzen mitgebracht. Doch als sie sich an ihnen unrein gemacht hatte, wandte sich ihre Seele jäh von ihnen ab. Und als sie so ihre Hurereien aufgedeckt hatten und ihre Blöße aufgedeckt hatte, da wandte sich meine Seele jäh von ihr ab. Ebenso wie meine Seele sich von ihrer Schwester je abgewandt hatte, also der betrogene Ehemann. Den können wir gut nachempfinden. Sehr krasses Bild, sehr eindrücklich. Sie aber vermehrte noch ihre Hurereien, indem sie an die Tage ihrer Jugend dachte, als sie im Land Ägypten gehurt hatte. Und sie bekam Verlangen nach ihren Liebhabern, deren Fleisch wie das Fleisch der Esel und deren Erguss wie der Erguss der Pferde ist. Also die geilen Hengste, ne? Sprichwörtlich für Potenz. Darum geht es hier, um Macht, Potenz. Sie haben nach Ägypten geschaut. Die Ägypten haben Macht, die können ein Schutz für uns sein. Die werden uns helfen und haben sich an Ägypten gewandt. Und du sehntest dich nach der Schandtat deiner Jugend, als man in Ägypten deine Busen bedastete wegen deiner jugendlichen Brüste. Darum, Oholiba, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich erwecke gegen dich deine Liebhaber, von denen deine Seele sich je abgewandt hat, und lasse sie von allen Seiten über dich kommen. Die Söhne Babels und alle Chaldeer, Pekod und Shoa und Koa, das waren Völker da aus dieser Gegend, diese Heere, die zusammen gekommen sind, multinationales Heer der Babylonier, alle Söhne Assur mit ihnen, anmutige junge Männer, Statthalter und Befehlshaber sind sie alle, hervorragende Kämpfer und Rede, sie alle auf Pferden reitend. Die kommen über dich von Norden mit Wagen und Rädern und Scharen von Völkern, Langschild und Kleinschild und Helm richteten sie ringsum gegen dich. Und ich übergebe ihnen das Gericht, und sie werden dich nach ihren Rechtssätzen richten. Und ich bringe meinen Eifer über dich, und sie werden im Krim mit dir verfahren. Deine Nase und deine Ohren werden sie abschneiden. Das haben die manchmal gemacht. Es gibt zumindest einen Bericht von einem assyrischen König, der sich damit brüstet, dass er das wirklich getan hat mit den Gefangenen. Wir wissen, dem Hesekia haben sie die Augen ausgestochen. Also waren damals so übliche Praktiken, die grausam, Feinde grausam zu misshandeln. Ja. Und was nach dir übrig bleibt, wird durch das Schwert fallen, deine Söhne und deine Töchter durch das Feuer verzehrt werden. Und sie werden dir deine Kleider ausziehen und deine prächtigen Geschmeide nehmen. Haben sie gemacht, natürlich den Tempel geraubt, Jerusalem ausgeraubt, alles Kostbare, die heiligen Geräte mitgenommen, den Goldschatz. Und ich will ein Ende machen deiner Schandtat von dir und deiner Hurerei vom Land Ägypten her, sodass du deine Augen nicht mehr zu ihnen erheben und nicht mehr denken wirst an Ägypten. Denn so spricht der Herr, Herr, siehe, ich gebe dich in die Hand derer, die du hast, in die Hand derer, von denen deine Seele sich je abgewandt hat. Und sie werden voller Hass mit dir verfahren und all dein Erworbenes wegnehmen und dich nackt und bloß zurücklassen. Das soll deine hurerische Blöße und deine Schandtat und deine Hurereien aufgedeckt werden. Kommt an die Oberfläche. Das wird dir geschehen, weil du den Nationen nachgehurt, weil du dich mit ihren Götzen unrein gemacht hast. Du wolltest sein wie die Welt und erntest jetzt die Konsequenz. Auf dem Weg deiner Schwester bist du gegangen. So gebe ich ihren Becher in deine Hand. Diesen Becher des Zorns ist auch ein biblisches Bild, sehen wir auch in der Offenbarung im Neuen Testament. So spricht der Herr, Herr. Du wirst den Becher deiner Schwester trinken, den tiefen und weiten, zum Gelächter und zum Spott wird sie, der so viel fasst. Von Trunkenheit und Kummer wirst du voll werden. Ein Becher des Entsetzens und der Verödung ist der Becher deiner Schwester Samaria. Und du wirst ihn trinken und ausschlürfen und wirst seine Tonscherben belagen und deine Brüste zerreißen. Also ein krasses Bild, du wirst dich selbst zerstümmeln. Denn ich habe geredet, spricht der Herr, Herr. Darum, so spricht der Herr, Herr, weil du mich vergessen und mich hinter deinen Rücken geworfen hast, so trage du auch deine Schandtat und deine Hurereien. Also der betrogene Ehemann und die hurerische Frau, die gerichtet wird, gesteinigt wird, verbrannt wird. Und der Herr spricht zu mir: Menschensohn, willst du die Ohola und die Oholiber richten? Dann halte ihnen ihre Gräuel vor, denn sie haben Ehebruch getrieben. Geistlich und wahrscheinlich als Konsequenz war auch viel Ehebruch wörtlich in ihnen. Und Blut ist an ihren Händen und mit ihren Götzen haben sie Ehebruch getrieben. Und sogar ihre Kinder, die sie mir geboren hatten, haben sie ihnen zum Fraß durch das Feuer gehen lassen, dem Moloch, die Menschenopfer. Es war damals die Abtreibung, wird man heute sagen, die Geburtenregelung, indem man die Kinder, die geboren werden oder gezeugt werden, einfach vernichtet, los wird, dem Götzen des Erfolgs geopfert. Und dies haben sie noch dazu angetan. Sie haben am selben Tag mein Heiligtum unrein gemacht und meine Sabbate entweiht. Denn wenn sie ihre Söhne für ihre Götzen schlachteten, dann kamen sie am selben Tag in mein Heiligtum, es zu entweihen. Und siehe, so haben sie es inmitten meinem Haus getrieben. Also am selben Tag den Götzen gedient und dann in den Tempel gegangen, also total scheinheilig. Gelebt wie die Welt, aber in die Gemeinde und dann heilig getan. Ja, sie haben sogar Boten zu Männern gesandt, die von fern her kommen sollten, zu denen ein Bote gesandt worden war und siehe, sie kamen. Für die du dich gebadest, deine Augen geschminkt und ihr Schmuck angelegt hast, und dich auf ein prunkvolles Polster gesetzt hast, vor dem ein Tisch bereitet war. Und darauf hast du mein Räucherwerk und mein Öl gestellt. Und mit lärmender Stimme sang man den Männern zu, wegen der Menge der Menschen, die aus der Wüste gekommen waren. Und sie legten Armringe an ihre Hände und setzten prachtvolle Kronen auf ihre Köpfe. Also sie haben sich ausgestreckt nach diesen heidnischen Nationen zur Hilfe, nach diesen Götzen auch, nach dieser fremden, scheinbar wohlhabenderen, erfolgreicheren Kultur, Kultur dieser Welt, Da sprach ich noch immer Ehebruch für die Verbrauchte. Jetzt treibt man ihre Hure rein und sie freut sich darüber. Und man ging zu ihr ein, wie man zu einer Hure eingeht. So gingen sie ein zu Ohola und zu Oholiba, den unzüchtigen Frauen. Also die Ehefrauen, die sich wie Huren gebärden. Aber gerechte Männer, die werden sie richten, nach dem Recht der Ehebrecherinnen und nach dem Recht für solche, die Blut vergießen, denn sie sind Ehebrecherinnen und Blut ist an ihren Händen. Denn so spricht der Herr, Herr, man führe eine Versammlung gegen sie herauf und gebe sie der Misshandlung und der Plünderung preis. Und die Versammlung soll sie steinigen und sie mit ihren Schwertern zerhauen, ihre Söhne und ihre Töchter soll man erschlagen und ihre Häuser mit Feuer vernichten. Also hier das Bild, auf Ehebruch stand die Todesstrafe, dass die Richter sich versammeln und sie steinigen, vielleicht durch Wurfmaschinen, wirklich wörtlich passiert, mit denen sie Steine in die Stadt geschleudert haben, mit Feuer vernichtet. So werde ich die Schandtat aus dem Land wegschaffen, damit alle Frauen sich warnen lassen und nicht nach eurer Schandtat handeln. Also dieser abschreckende Effekt des Strafrechts. Und sie werden eure Schandtat auf euch bringen und die Sünden, die ihr mit euren Götzen begangen habt, werdet ihr tragen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, Herr bin.
Dann wurden sie ja belagert von Nebukadnezar, ich glaube eineinhalb Jahre, ziemlich ausgehungert schon, ja, bevor er dann das vollzogen hat, das was angekündigt ist, angekündigt wurde in Jerusalem.
Ich würde gerne noch durch Kapitel 24 lesen. Schaffen wir das? Weil ich würde nächstes Mal gerne diese heidnischen Nationen, das Gericht über die heidnischen Nationen in einem nehmen. Sonst wäre das dann sehr lang. Ist jetzt der Tag, an dem Jerusalem zerstört wurde. Das Wort des Herrn geschah zu mir im 9. Jahr, im 10. Monat, am 10. des Monats. Dieses Datum wurde schon in Jeremia genannt, auch in 2. Könige, Tag der Zerstörung Jerusalems. Und das ist jetzt hier natürlich in Babel unter den Verbannten. Menschensohn, schreibe dir den Namen des Herrn auf eben dieses Tages. An eben diesem Tag wirft sich der König von Babel mit seinem Heer auf Jerusalem. Und das ist so ein Wendepunkt in Hesekiel auch. Wir werden sehen, nachdem Jerusalem zerstört ist, wird er mehr über Hoffnung und also er wird mehr trösten, er wird mehr ermutigen. Auch diese Prophetien über das Gericht der Feinde ist ja auch ein Trost für Israel, was wir nächstes Mal sehen werden. Und rede ein Gleichnis zu dem widerspenstigen Haus und sage zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, setze den Topf auf, setze ihn auf und gieße auch Wasser hinein. Haben wir wieder diesen Topf, diesen Kochtopf des Gerichts sozusagen. Und wer weiß, ob Hesekiel das auch wirklich wörtlich ihnen vorgespielt hat, was er hier prophezeit. Lege seine Fleischstücke zusammen hinein, lauter gute Stücke, Lenden und Schulter, auserlesene Knochenfülle hinein. Nimm auserlesene Schafe und schichte auch ringsherum die Holzstücke darunter und lass seine Fleischstücke sieden. Auch seine Knochen sollen darin kochen. Also Kochen, Feuer, Zeichen für Gericht, Gerichtssuppe könnten wir sagen. Das ist das Bild, was er hier verwendet. Darum so spricht der Herr, Herr, wehe Stadt der Blutschuld, Topf, an dem sein Rost ist und dessen Rost nicht von ihm abgeht. Also diese unreine Stadt, dieser unreine Topf mit Korrosion. Stück für Stück leere ihn aus, ohne dass darüber das Los gefallen ist. Denn ihr Blut ist in ihrer Mitte, sie hat es auf den kahlen Felsen getan, sie hat es nicht auf die Erde vergossen, dass man es mit Staub bedecken könnte. Also war in Israel ja nicht koscher, das Blut zu essen. Sie mussten zuerst das Blut von geschlachteten Tieren ausgießen. Also Tiere sollten nicht mit dem Blut gegessen werden, auch die Opfer natürlich nicht. Um Zorn heraufzuführen, um Rache zu üben, habe ich ihr Blut auf dem kahlen Felsen getan, damit es nicht bedeckt wird. Blut sollte bedeckt werden damals. Auf dem Boden ausgegossen, mit Staub bedeckt. Erde. Darum so spricht der Herr, Herr, wehe statt der Blutschuld. Auch ich werde den Holzstoß groß machen. Häufe das Holz, zünde das Feuer an, koche das Fleisch gar und schütte die Brühe weg und die Knochen sollen angebrannt werden. Und stelle ihn leer auf seine Kohle. Also praktisch die Kinder dieses Kochtopfs, die Kinder Jerusalems sind ausgeschüttet worden, die sind gestorben, die sind gekocht worden in dem Gericht. Sie wurde der Kessel des Gerichts für sie, sie wurden ausgeschüttet, rausgeschmissen aus ihrem Land in die Verbannung. Und stell ihn leer auf seine Kohlen, damit seine Brose heiß wird und glüht und seine Unreinheit in ihm schmilzt, sein Rost abgeht. Also der leere Kessel, der mit Roststellen, damit dieser Rost weggebrannt wird, also wieder dieser reinigende Effekt von dem Gericht ist hier angesprochen. Vergebliche Mühe, sein vieler Rost geht nicht von ihm ab. Ins Feuer mit seinem Rost, wegen deiner schändlichen Unreinheit, weil ich dich reinigte, du aber nicht rein wurdest, so wirst du nun von deiner Unreinheit nicht mehr rein werden, bis ich meinen Grimm an dir gestillt habe. Ich, der Herr, habe geredet, es kommt und ich tue es, ich lasse nicht nach, ich bin deinetwegen nicht betrübt und lasse es mich nicht gereuen, also kein Mitleid in dem Fall. Nach deinen Wegen und nach deinen Taten richte ich dich, spricht der Herr, Herr. Also es war gerecht, gerechtes Gericht. Und jetzt nochmal so ein ganz krasses Bild. Hesekiels Frau ist hier ein Bild für die Stadt Jerusalem, die gerade fällt. Und wir sehen das öfter, dass auch die Familien oder die Frauen beeinträchtigt waren von dem Propheten, dass sie Teil davon wurden. Also ich kann an Jeremia denken oder Jesaja, glaube ich, hatte Söhne, die Namen symbolisch waren für das, was Gott getan hat, für das Gericht. Jeremia durfte nicht heiraten als Zeichen.
Und Hosea hatte.
Und Hosea musste eine Hure heiraten.
Das war ja 50 Jahre vorher.
Und hier Hesekiels Frau musste sterben. Schon ein krasser Dienst, der die ganze Familie oft betroffen hat. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, siehe, ich nehme die in deinen Augen Begehrenswerte von dir weg durch plötzlichen Tod. Du sollst aber nicht klagen und nicht weinen und keine Träne soll zu dir kommen. Stöhne bewegungslos, Totenklage stell nicht an, binde dir deinen Kopfbund um und zieh deine Schuhe an deine Füße. Deinen Bart sollst du nicht verhüllen und Brot der Trauer nicht essen. Und ich redete zum Volk am Morgen, hat es vorausgesagt, und am Abend starb meine Frau. Und ich tat am Morgen, wie mir befohlen war. Da sprach das Volk zu mir: Willst du uns nicht mitteilen, was uns das bedeuten soll, dass du so handelst? Die haben ja schon mitgekriegt, dass das Leben von Hesekiel ein Bild war für sie, dass es eine geistliche Bedeutung immer hat, diese komischen Dinge, die er da getan hat. Da sagte ich zu ihnen, das Wort des Herrn geschah zu mir so: Sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich entweihe mein Heiligtum, den Stolz eurer Macht, das in euren Augen begehrenswerte und das Verlangen eurer Seele. Jerusalem, der Tempel, das war das Höchste für jeden Juden. Und eure Söhne und eure Töchter, die ihr zurückgelassen habt, dort in Jerusalem, die werden durchs Schwert fallen. Dann werdet ihr tun, wie ich getan habe. Den Bart werdet ihr nicht verhüllen und Brot der Trauer nicht essen. Und eure Kopfbunde werden auf euren Köpfen bleiben und eure Schuhe an euren Füßen. Ihr werdet nicht klagen und nicht weinen, sondern ihr werdet dahinschwinden in euren Sünden und seufzen, einer zum anderen hin. Also stumm vor Schock und diese Trauer, vielleicht auch Gleichgültigkeit, ich weiß nicht, auch und sie nicht weinen werden. Vielleicht stumpf vor Entsetzen. So wird Hesekiel für euch zum Wahrzeichen werden. Nach allem, was er getan hat, werdet ihr tun. Wenn es kommt, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Schon krass, oder? Aber Hesekiel war gehorsam. Das finde ich das Erstaunliche dran. Er selbst wurde zum Wahrzeichen und das ist, was wir sein sollen in dieser Welt. Lichter in dieser Welt. Zeugen für Gott. Und du Menschensohn, siehe an dem Tag, da ich ihre Zuflucht wegnehme von ihnen, die Freude ihrer Pracht, das in ihren Augen Begehrenswerte und die Sehnsucht ihrer Seelen, ihre Söhne und ihre Töchter. An jenem Tag wird ein Entkommener zu dir kommen, um es deinen Ohren vernehmen zu lassen. An jenem Tag wird dein Mund geöffnet werden vor dem Entkommenen und du wirst reden und nicht mehr stumm sein. Er war ja ein Stück weit gebunden in seinem Reden. So sollst du ihnen zu einem Wahrzeichen werden und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist der Sinn von dem Ganzen. Sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und dann umkehren zu ihm. Vater, ich danke dir für diese krassen Worte. Sehr aktuell kommt mir vor, das Ganze spricht in unsere Kultur, fordert auch mich heraus und uns heraus, Herr, dass wir an dir dranbleiben und treu bleiben und gegen den Strom schwimmen, Herr. Und auch als Leiter, Vater, dass wir Vorbilder sind, die ein Segen sind und eine Mauer sind für die Anvertrauten und nicht eine Ursache für Gericht oder die vielleicht das Gericht noch über andere mitbringen oder das andere durch unsere Sünde noch mitleiden müssen, Vater. Und wow, das erfüllt mich mit viel Ehrfurcht, was wir hier lesen, Herr. Und ich möchte einfach beten um deine Gnade, Vater, dass du uns Gnade schenkst, Hesekiels zu sein in unserer Zeit. Propheten, die vorleben, Herr, was gut und was recht ist und wie gut es ist, mit unserem Gott zu leben und dir gehorsam zu sein. Und Herr, wir wissen, wir können es nicht aus eigener Kraft, so füll uns, Herr, mit deinem Heiligen Geist. Ja. Nimm all diese Wünsche und Sehnsüchte und Verlangen, Herr, aus unserem Herzen raus, was nicht zu dir passt, nach der Welt zu sein wie andere. Materialismus, Herr, Lust, was immer es ist, das Verlangen, groß zu sein oder nach Ansehen, nach Macht, Vater. Nimm diese Dinge